Empathie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, Jan Sönksen. Jan, du machst eine Hofgemeinschaft in Nordfriesland. Was ist eine Hofgemeinschaft?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein kann. Und eine Hofgemeinschaft ist im Endeffekt, dass wir mit ähnlich gesinnten Menschen einen Hof, in diesem Fall eine ehemalige Baumschule, gemeinsam bewirtschaften und beleben. Wir haben uns als Genossenschaft organisiert, dass das Gelände quasi vergemeinschaftet ist, dass wir alle auf Augenhöhe das gemeinsam organisieren.
Also als gleichberechtigte Mitglieder, Menschen oder als was empfindet ihr euch? Was ist eure Idee?
Die Idee ist halt, dem Zustand der Welt etwas Positives entgegenzusetzen und nicht in der Empörung verharren, sondern etwas Positives aufbauen. Und das machen wir jetzt seit knapp 5 Jahren und das bringt richtig Spaß. Es ist auch Arbeit. Wir haben jetzt inzwischen ganz viele Grundlagen geschaffen, um mehr Menschen werden zu können. Also wir haben Baugenehmigungen bekommen und haben einfach die Möglichkeit, jetzt circa 12 Menschen dazu zu gewinnen in den nächsten Jahren. Und das, ja, hoffen wir, dass da wirklich viele weitere tolle Menschen kommen.
Also ihr habt eine Landwirtschaft, ne? Ihr seid Eigenversorger, ne?
Das schaffen wir noch nicht ganz.
Noch nicht ganz?
Das schaffen wir noch nicht ganz. Wir werden auch aus dem Biogroßhandel beliefert. Also wir haben eine komplett gefüllte Speisekammer, das ist super. Aber das Gemüse kommt natürlich zu großen Teilen von unserer eigenen solidarischen Landwirtschaft.
Aber ihr habt eine solidarische Landwirtschaft.
Genau.
Und da muss jeder anpacken oder kann jeder anpacken?
Auf jeden Fall muss nicht. Also kann, sind auch nicht alle. Wir haben auch René ist ITler, den sieht man selten auf dem Feld. Nee, das ist freiwillig auf jeden Fall. Das ist eine Arbeitsgemeinschaft, ist eben die Solawi im Projekt und andere wollen mehr Seminare machen oder machen, ja, Gästebetrieb haben wir. Das, was alles noch entstehen könnte. Also wir hoffen, dass wir erweitern gerade unsere Küche, dass wir in unserem ehemaligen Blumenladen eine Gemeinschaftsküche größer einbauen und ja, mit den Menschen, die dazukommen, im Moment sind wir 8 Menschen, die auch 6 davon von Anfang an mit dabei waren. Und ja, wir sind gespannt, wer dazukommt, was noch alles entsteht.
Also es können auch noch welche dazukommen. Die Ideen entstehen durch die Menschen, die schon da sind. Ne? Also ihr seid bisher 8 Leute und diese 8 Leute haben irgendwie Ideen und die werden dann realisiert. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, eindeutig ja.
Ne? Und da habt ihr etwas angemietet, gepachtet oder gekauft? Grundstück.
Das ist tatsächlich das Elterngrundstück von mir.
Ah,
das hat mein Opa in den 50ern gekauft, hat eine kleine Gärtnerei aufgemacht. Dann haben meine Eltern das weitergeführt, haben es zur Baumschule erweitert. Und von meinen Geschwistern wollte es keiner weitermachen und von den Mitarbeitern wollte es auch keiner weitermachen. Und ich habe vorher Rollrasenhandel gemacht, also irgendein Quatsch, was die Welt nicht braucht, aber egal.
Für Fußballfelder oder wofür? Für Golfplätze?
Für Privatgärten, überwiegend in Hamburg und Umland. Und ja, ich war damit selbstständig und habe 2016 die Firma an den Lieferanten verkauft, an den Landwirt. Und hatte dann einfach Raum also meine Frau und ich hatten dann Raum für einen Sinneswandel oder erstmal überhaupt zu überlegen, was wir mit dem neuen Lebensabschnitt anfangen wollen. Haben uns verschiedene Gemeinschaften dann auch angeguckt. Und sind auf die Idee gekommen, Mensch, so richtig optimal ist auch alles so weit weg vom Meer. Wir könnten das doch vielleicht bei uns oben machen. Und dann habe ich meine Familie gefragt und die Mitarbeiter und keiner hatte was dagegen. Und dementsprechend steht seit 2017 die Idee und seit 2019 eine Internetseite. Und seit 2020 haben wir das Wohnhaus gemietet und ja, sind jetzt da.
Die Idee entstand, das hast du mir gesagt, als du in der Friedensbewegung gewesen bist.
Ja.
Also bist ja immer noch in der Friedensbewegung. Ja. In Falkensee.
Ne? Beim Pax Terra Musica.
Beim Pax Terra Musica. Ist dir die Idee gekommen mit mehreren Leuten? Habt ihr euch so kennengelernt bei Pax Terra Musica?
Also ich komme aus der linksgrünen Ecke und habe das aber, ja, gefühlt war ich schon kritisch immer, aber habe das eigentlich nicht wirklich geschnallt. Also erst 2016 Witzigerweise auf einer Weltreise im Iran habe ich die Nachdenkseiten gefunden. Und dann kam eins zum anderen. Dann ganz schnell KenFM, beziehungsweise Apolut und Noviso und sehr viele.
Dann hat quasi dein Gehirn geglüht.
So genau, hunderte Stunden Weiterbildung. Es ist ja wirklich gute Weiterbildung, muss man sagen. Ja. Und ja, das Weltbild hat sich einfach verändert. Und zu Anfang eben leider auch in Richtung Empörung und Ängste.
Das ist normal. Ich glaube, das passiert jedem, der das zum ersten Mal. Also ich glaube, das ist mir auch so passiert. Aber viele bleiben in dem Empörungsmanagement, bleiben die stecken und versuchen dann immer wieder Analysen zu machen, aber sie werden nicht tätig. Um irgendetwas, ein Gegenbeispiel zu dem jetzigen Lebensentwurf, in dem wir alle drin hängen, zu entwickeln, was du gemacht hast.
Genau, das war dank der Friedensbewegung tatsächlich. Also wir haben die Droschka-Fahrt, also die Friedensfahrt nach Russland mitgemacht, 2017 im Sommer. Mit
Uwe Schattauer,
genau. Und dort haben wir Menschen kennengelernt, die auch die Stopp-Rammstein-Demonstrationen machen und auch beim Pax der Musiker sind. Und ja, so hat man quasi plötzlich direkte menschliche Verbindungen bekommen, also Freundschaften sind entstanden und damit eben auch der Weg wieder ins Positive tatsächlich. Also das war echt richtig, richtig cool.
Also in der Hofgemeinschaft baust du dir ein vollkommen anderes, man kann nicht sagen autarkes Leben, vielleicht ist das Ziel, autark zu sein zu dieser Gesellschaft, aber man muss das Step by Step, also Schritt für Schritt muss man das ja beginnen irgendwie, aber du hast halt eben schon angefangen und jetzt seid ihr 8 Leute und ihr könnt noch mehrere, 12 habe ich verstanden, könnt ihr noch dazu nehmen.
Genau, also 20 bis 30 tatsächlich, 12 konkret eigentlich mit dem nächsten Bauabschnitt.
Das wäre so eine Art Minidorf.
Genau, ein Stück weit ja.
Ein Stück weit ist das so eine erweiterte oder so eine Fußballmannschaft oder so. Es sind ja 22, kann man so sagen. Also eigentlich ein Optimum. Also von der Mitgliederzahl her wäre das ganz gut. 20 Leute.
20 Leute, glaube ich, ist einfach schon noch irgendwie eine große Familie quasi, dass man sich schon kennt. Mhm. Aber aber auch nicht zu wenige ist.
Mhm. Jetzt ist das ja so, dass der Mensch sich anhand seiner eigenen Struktur, weil er Mensch ist, entwickelt. Also Männer wollen Frauen, Frauen wollen Männer und dann wollen sie Kinder haben und so. Ist ja häufig so. Also bei mir ist es so gewesen. Also bei den meisten Menschen ist das so. Unabhängig jetzt der LBTQ und so weiter. Ist dafür denn auch gesorgt? Also wenn Kinder ins Spiel kommen, muss der Raum ja größer werden.
Also wir sind,
also seid ihr zukunftsorientiert?
Absolut. Also wir sind im Moment ja 8 Erwachsene und auch 6 Kinder.
Ja.
Und wir haben tatsächlich eine kleine Kindergruppe, also eine elternorganisierten Kindergarten quasi ins Leben gerufen. Auch während der ganzen Corona-Zeit und den ganzen Schwierigkeiten, die es dort gab. Und ja, wir sind dabei, eine freie Schule zu gründen. Da haben wir eine bei uns im Projekt, Joanna. Sie hat auch ein Crowdfunding laufen und möchte tatsächlich die freie Schule gründen und wir unterstützen sie alle. Also ich habe auch 2 Kinder, die gerne hoffentlich auf die neue Schule gehen werden. Mhm. Und ja, das ganze Gelände ist, ich bin dort aufgewachsen, man hat einen Haufen Quatsch machen können auf dem Gelände. Das sind 5,5 Hektar und wir haben 2 Teiche auf dem Gelände. Wir haben eine Partyhütte, wo man einfach laut und...
Wie groß ist das Grundstück ungefähr, damit man sich das vorstellen kann? Wie viele Hektar?
5,5 und 5,5 sind ja 55.000 Quadratmeter. Also 5,5 Hektar hört sich ja so wenig an, aber es ist doch ganz schön groß.
Das ist größer als das Dorf, wo ich lebe.
Und wir haben, es gibt einen alten Baumbestand, es gibt Windschutz. Nordfriesland ist ja an der dänischen Grenze oben. Mhm. Und ja, wir haben tatsächlich ja öfter mal Wind. Und auf dem Gelände geht es tatsächlich richtig gut. Und ja, vielleicht noch kurz einen Satz zu Nordfriesland. Es ist 20 Kilometer zum Meer, in die eine Richtung zur Nordsee, 30 in die andere Richtung zur Ostsee. Da, wo Menschen Urlaub machen. Und ich habe lange in Hamburg gelebt vorher. Es ist wirklich schön und komme wieder aufs Land und in die Nähe vom Meer.
Also ich mache da oft Urlaub, Kurzurlaub oder langer Urlaub mit meiner Frau, bin oft in Friesland. Also kann das nur empfehlen, weil ich auch Asthmatiker bin. Also ich habe allergischen Heuschnupfen wie auch allergische Asthma. Und wenn ich da hinten bin, habe ich das gar nicht. Also es wäre auch für solche Leute, die ähnliche Sachen haben, eigentlich ein Erholungsgebiet. Es gibt ja viele Kurgebiete dort.
Absolut, ja.
Die wegen Atemwege dann da sind. Also es ist ein optimaler Ort. Du bist da geboren, ne?
Ich bin da geboren, genau.
Das ist, hört man also.
Ja.
Du Bist du auch zur Schule gegangen, Kindergarten, hast da deine Schule gemacht und so, alles da gewesen, alles da. Also du bist richtig eingefleischt in diesem Ort, bist du groß geworden. Was ist das Schöne an dem Ort? Was ist das Gute?
Also ich war 20 Jahre auch nicht dort, aber auf jeden Fall identifiziere ich mich sehr damit. Das Schöne ist, dass wir direkt am Waldrand sind, zwischen Wald und Au, dass wir auf dem Gelände Teiche haben, dass man im Sommer jeden Tag baden kann und dass man eben sehr schnell dahin fahren kann, wo andere Urlaub machen, also an Strand, ans Meer. Ist schon richtig schön. Es gibt richtig schöne Wanderwege dort.
Du hast mir auch eben gerade noch erklärt, dass du gerade dabei bist, diese Bürokratie fertig zu machen. Also man muss ja eine unendliche Schriftverkehr mit Ämtern und ich weiß nicht was alles machen. Ne? Das hast du jetzt alles hinter dir. Also das Ding steht auf eisernen Balken sozusagen. Also das Ding ist handfest.
Genau.
Nichts wischiwaschi, muss irgendwie noch weitergemacht werden. Es steht, jetzt können mehrere Menschen da hinkommen und sagen, wir machen das mit.
Genau. Ne? Also wir haben tatsächlich in den letzten 5 Jahren erstmal uns als Startgruppe gefunden, dann Gemeinschaftsbildungsprozesse durchlaufen, Seminare gemacht, haben eine Genossenschaft gegründet, was auch nicht schnell mal eben ist tatsächlich, mit Satzung schreiben, Finanzkonzept und so weiter. Haben eben Baugenehmigungen aus landwirtschaftlicher Fläche, 6 Baugrundstücke uns genehmigen lassen. Da muss man so ein Bauleitverfahren in Gang bringen mit verschiedenen Gutachten, das ist in Deutschland alles nicht ganz so einfach. Haben in einer Halle eine Wohnmöglichkeit uns genehmigen lassen. Ja, haben die Alltagsprozesse, also ein Alltagsleben ist entstanden. Das ist und haben Annäherungsmöglichkeiten geschaffen, haben eine Hütte am Teich gebaut, wo als Gästehütte, wo zu 3 Seiten Wasser ist, also auf so einer Halbinsel. Haben eine mobile Sauna, die wir alle nutzen können, die man an den Teich ziehen kann. Haben Freiheit, also wenn man so ein bisschen ins Alltagsleben reinsteigt bei uns, organisieren tun wir uns einmal die Woche im Plenum. Da geht es überwiegend um sachliche, also das, was gerade ansteht.
Mhm. Und um Aufgabenverteilung vielleicht? Der eine macht freiwillig dies, der andere das?
Genau, wir haben uns in Arbeitsgruppen organisiert. Mhm. Kann auch AG Bauen, AG Finanzen, AG Solavi, AG Gästevermietung. Dann haben wir einmal die Woche einen Abend noch, der jede zweite Woche auch eher sachthemenbezogen ist und jede andere Woche emotionaler Abend ist. Das heißt, dass es um Befindlichkeiten geht, dass wir einfach wissen, wie es uns geht, dass wenn mal Konflikte sind, dass sie einen Raum haben, um gelöst zu werden, dass wir Vorstellungsabende sind dort, wenn Menschen interessiert sind und dazukommen wollen, dass man einfach in den Austausch geht. Haben wir einfach einen festen Abend in der Woche. Mhm. Das ist auch, ja, ist richtig schön. Dann gibt es den Freitag. Den Freitag ist Mitmachtag. Also die solidarische Landwirtschaft sind ungefähr 20 Menschen, die alle für ihren Anteil auch was tun. Also die machen 2-3 Stunden die Woche mit. Und freitags gibt es immer eine Kochcrew, dass wir, ja, einige helfen vormittags, einige nachmittags, dass es ein schönes, großes Mittagessen freitags gibt. Abends ein Feierabendgetränk. Das ist irgendwie, und wir haben uns damit nicht die Wochenenden zerschossen. Das ist auch ganz angenehm, dass wir die Wochenenden trotzdem frei haben, gucken, was entsteht quasi. Ne?
Jetzt ist ja unsere Gesellschaft so aufgebaut, dass man im Grunde genommen als Lebewesen, als Mensch sich immer nur um Ausbildung kümmern muss. Dann ist da irgendein Arbeitgeber, der kann einem eine Arbeit geben, dann meldet und so weiter. Es ist eigentlich alles, um alles kümmert sich ein anderer. In der Solidargemeinschaft ist das so, dass sich jeder um sich selbst kümmern muss und auch um die Gruppe. Also das höre ich gerade raus aus dem, was du sagst.
Ja.
Die soziale Einheit ist eine andere als die in der Gesellschaft, in der wir jetzt gerade so leben. Das ist ein Gegenentwurf. Was du machst, ist ja ein Gegenentwurf zu der Gesellschaft. Aber es bedeutet auch Verantwortlichkeit.
Absolut.
Verantwortung zu zeigen für das, was da entstehen soll.
Ja, absolut.
Was nicht vorgeschrieben ist, jeder kann sich selber einbringen. Also zum Beispiel, was weiß ich, irgendeiner hat beruflich Klempner gemacht. Der kann aber da weiterhin Klempner machen. Der kann ja sich dort mit seinen, also jeder kann sich mit seinen Kompetenzen einbringen.
Ganz, ganz eindeutig, ja.
Für die Gemeinschaft.
Und ist auch wichtig.
Nicht für irgendeinen Arbeitgeber, der dann und so weiter, ne?
Das ist ja schon auch oftmals beides notwendig. Also wir haben jetzt ja keine Jobs, die wir schaffen. Also es können natürlich hoffentlich viel auf dem Gelände entstehen, aber wir haben jetzt keine bezahlten Jobs, wo man jetzt jemanden sucht und einstellt. Also die solidarische Landwirtschaft tatsächlich schon. Also wenn es einen Gemüsegärtner gäbe, der Lust hat, die haben wir als Verein strukturiert und dort könnte ein Gemüsegärtner sich anstellen lassen oder Gärtnerin. Aber ansonsten, also dann würde man einfach die Anteile erweitern. Aber ansonsten haben wir bisher keine Jobs in Anstellung quasi.
Ja, darum ging es mir auch gar nicht, dass ihr quasi Jobvermittler seid. Sondern jeder kann seine Kompetenzen, die er hat, dort einbringen und es entsteht eine andere Gemeinschaft. Es entsteht etwas ganz anderes, nämlich durch die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen.
Ja.
Und dadurch entsteht eine andere Gemeinschaft als die wir jetzt haben. In dieser Gemeinschaft, in der wir jetzt leben, müssen wir nicht unbedingt Verantwortung zeigen. Wir sind ja fremd. Also die meisten Menschen sind fremdgesteuerte Wesen, sind nicht selbstgesteuert. Sind nicht selbst verantwortlich und gehen nicht selbst in die Verantwortung und leben ihr Leben wirklich anhand dessen, was sie machen wollen, sondern anhand dessen, wozu sie im Grunde genommen konditioniert und auch teilweise gezwungen wurden. Die haben da keine Auswege. Das ist ein ganz anderer Lebensentwurf, das will ich gerade so klar machen für den Zuschauer, damit er das begreift. Da kommt eine Menge Verantwortung auch auf einen zu, wenn man das machen möchte. Das heißt nicht, dass man davor Angst haben muss, sondern dass das eine Befreiung auch ist. Das ist ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr viel freier seid als manch anderer. Viel freier lebt.
Also das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und das tut auch gut. Hat auch damit zu tun, dass man versucht, ein bisschen reflektierter das Ganze zu. Also wenn man mit acht und später, wenn es ja mehr 20 Menschen wird, wir haben Platz genug, aber trotzdem ist es ja, man ist sich ja nah und da werden ja auch mal innere Kinder getriggert oder man darf sich, man, also es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich reflektiert und einfach einen guten Umgang miteinander hat, also einen ehrlichen Umgang und das schafft auch irgendwie Freiheit und Zufriedenheit. Und so entwickeln sich die Potenziale ein Stück weit auch. Also das ist, glaube ich, auch relativ wichtig. Wenn man so eingeengt ist, kann sich auch schwer etwas entwickeln.
Mhm. Kannst du mal so einen Tag Revue passieren lassen? Wie geht so ein Tag bei euch ab?
Prädestiniert ist ja der Freitag, würde ich sagen.
Also die anderen Tage können die eigentlich machen, was sie wollen? Kann jeder machen, was er will, und Freitag ist irgendwie Gemeinschaftstag.
Also es kann jeder an jedem Tag machen, was er will, das ist mal ganz sicher. Einige sind ja berufstätig, einige haben das Glück, nicht arbeiten zu müssen. Und ja, an dem Freitag kommen morgens um zwischen 9 und 10 relativ viele Menschen an, ich würde mal sagen 15. Und einige gehen auf den Acker oder ins Gewächshaus, machen für die solidarische Landwirtschaft was. Und andere machen fürs Hofprojekt irgendetwas. Also da sind ja oftmals entweder bürokratische Dinge oder eben handwerkliche Dinge. Und es gibt eine Kochcrew, das sind meistens auch 2 oder 3 Menschen.
Wird dann für alle Leute gekocht?
Natürlich. Mhm. Also wir organisieren uns über Telegram-Gruppen. Das sind ja unterschiedliche Kreise. Die Kerngruppe mit den 8 Menschen, dann die Solawi mit weiteren 20 Menschen.
Und die leben die weit voneinander entfernt oder alle in diesen?
Ich würde sagen im Umkreis von 10 Kilometern oder 15 Kilometern. Mhm. Und jeder kann sich anklicken, ob er zum Mittagessen mit da ist oder zum Feierabendgetränk, wobei da ist es ja egal, ob man es anklickt, dass die Kochcrew halt morgens weiß, für wie viele Menschen sie kocht. Mhm. Und ähnlich ist es mit Veranstaltungen. Also es gibt eine relativ große Freundeskreisgruppe, da sind wir 70 Menschen. Und wenn wir ein Erntefest feiern oder gegen Geburtstag,
dann seid ihr natürlich noch mehr.
Da sind wir dann mehr, genau. Ja.
Was machen die Kinder dort? Sind die, wie werden die organisiert oder wie sind die organisiert?
Einige gehen halt zur Schule. Und einige in unseren selbstorganisierten Kindergarten. Mhm. Bald hoffentlich auch die anderen in eine freie Schule.
Ja.
Und ansonsten können sie halt relativ viel Quatsch auf dem Gelände machen. Das ist tatsächlich sehr schön.
Gehen die teilweise in den Kindergarten? Also findet diese Welt, die Gesellschaft, die wir so im Allgemeinen haben, findet die für die Hofgemeinschaft auch statt, dass die Leute gehen zur Arbeit, die Kinder gehen in den Kindergarten und dann trifft man sich dort als zu Hause, dass man dann zu Hause hat und dass man da im Zuhause eine Gemeinschaft hat, ne? So ist das.
Den Kindergarten haben wir tatsächlich auf dem Gelände, also sogar bei uns zu Hause im Garten und auch im Haus, je nach Witterung. Und also wir wohnen, meine Frau und ich oder meine Familie und ich wohnen ungefähr 100 Meter vom Gelände weg. Mhm. Und können auch übers Gelände direkt hinlaufen. Mhm. Und haben dort zwei Wohneinheiten. Nebenan ist eine Familie mit zwei Kindern, die auch mit im Projekt sind. Und dementsprechend sind schon mal vier kleine Kinder direkt quasi im Garten ins Gelände rein. Mhm.
Als ihr die Grundidee gefasst habt, zusammengesessen habt und die Grundidee dafür, wie sah das aus? Was war die Grundidee? Was war der zündende Funke, der euch gesagt hat, das machen wir jetzt? Wie ist das entstanden?
Der zündende Funke war tatsächlich, wir waren in Siebenlinden zwei Wochen. Das ist auch ein Ökodorf. Ein tolles Projekt, definitiv. Aber ja, ich hatte mich wenn man freie Medien konsumiert, ist man ja bei einigen geopolitischen Dingen ein bisschen anderer Meinung und hatte das Gefühl, da relativ isoliert zu sein und habe gesucht meine Frau und ich haben gesucht nach anderen Projekten, wo man einfach, wo freiheitliches oder freieres Denken gewünschter ist und haben tatsächlich nur in Süddeutschland Projekte gefunden und dementsprechend kam halt die Idee, hey, lass uns das in Nordfriesland zu Hause machen, weil es tut so gut, mit ähnlich gesinnten Menschen sich zu umgeben. Also die ganze Corona-Zeit, das hat eine Verbindung geschaffen, dass wir, uns hat es ja vorher schon gegeben oder genau in dem Beginn, aber das hat uns sehr, sehr vereint, dass wir eine klare Maßnahmenkritik da hatten. Und das Schöne war tatsächlich auch, dass es in Nordfriesland kein gegenseitiges Anscheißen gibt, also relativ wenig. Also wir haben uns klar positioniert, also wir haben auch in dem Bewusstsein, dass es wichtig ist, das auch zu positionieren, haben wir Flyer 2020 im Dorf verteilt und haben da keinen Hehl draus gemacht, dass wir das für Quatsch halten. Und mussten ja auch zu den Gemeinderatssitzungen und dann saß man da teilweise als Einziger im Nebenraum und so. Aber es war für sie völlig okay und es waren jedes Wochenende, oder zu der Zeit waren wirklich jedes Wochenende Feste bei uns und eigentlich durfte man ja nur mit zwei Menschen oder so zusammen sein, keine Ahnung. Und das war echt schön, dass das niemanden im Dorf gestört hat, dass da jeder gesagt hat, lass die mal machen. Mhm. Und das hat gut getan.
Mhm. Und dadurch ist dann diese Gemeinschaft entstanden. Also im Grunde genommen, der Impact war Corona-Zeit, ne? Dass man plötzlich gemerkt hat, was geht denn hier ab?
Eigentlich davor schon. Das Gute war, das Schöne ist eigentlich davor schon. Also die zumindest sechs von den acht waren eben auch schon Anfang 2020 mit dabei oder im Herbst 2019. Und ja, waren auch vorher schon friedensbewegt oder in Alternativmedien guckend. Und damit war es eben, ja, war Corona jetzt für uns kein Spaltungsthema. Das hat ja tatsächlich viele Gemeinschaften auch wirklich an ihre Grenzen gebracht. Ich meine, grundsätzlich sind Gemeinschaften ja oft relativ weit, was Konfliktumgang angeht, dass man versucht, einen Mediator dazu zu nehmen, sich gegenseitig zu hören, auf die Bedürfnisse und auf die Gefühle zu achten. Aber dennoch war das für viele wirklich eine Herausforderung und das war in dem Fall für uns natürlich kein Problem.
Was sagen deine Eltern dazu, dass du jetzt dieses Projekt hast? Also du hast ja etwas anderes aus dem Erbe gemacht sozusagen, ne?
Genau, also Vater hat das ja quasi an uns verkauft, an die Genossenschaft. Wenn auch günstig, das ist angenehm. Aber für meine Geschwister war es okay. Und für meine Eltern, Vater kann es relativ wenig verstehen. Und Mutter findet es gut. Aber das ist auch völlig okay. Also wir haben ja Möglichkeit, uns aus dem Weg zu gehen. Er wohnt nicht auf dem Gelände. Dementsprechend wir haben jetzt ja die letzten 5 Jahre parallel zueinander. Also die Baumschule war oder ist bis heute noch im Betrieb und hört jetzt im Herbst quasi mit dem Privatverkauf auf. Dann haben wir wieder ein ganzes Stück an Gelände dazu quasi und an Gebäuden. Und ja, die letzten 4, 5 Jahre haben wir das Wohnhaushalt gehabt, ein paar Hallen und landwirtschaftliche Fläche. Und jetzt übernehmen wir nach und nach mehr von dem Gelände.
Und die Umgebung, also das weitere Umfeld, wie nimmt das die Dorfgemeinschaft auf? Ja, positiv, denke ich mal.
Unterschiedlich. Also
unterschiedlich.
Also Zu Anfang wussten sie ja nicht, wer da so kommt. Also klar kannten sie uns. Es hat auch, glaube ich, ich glaube, es hat einen Vorteil, wenn wir das Ganze im Hamburger Umland gemacht hätten, so als Neue irgendwo hinziehen, dann wäre die Skepsis mit Sicherheit größer. Und so war es ja ein Zurückkommen in den Ort. Und ja, klar wussten sie nicht so richtig, aber irgendwie wussten sie ja doch, ganz, ganz verrückt ist er nicht, quasi. Und wir haben uns dann relativ schnell auch positioniert. Wir haben eine Buchausstellung gemacht, wo man gratis Bücher leihen konnte oder kann auch immer noch, um eben auch aus diesen, ja, man wird ja versucht, entweder in eine Reichsbürger-Ecke oder in eine Hippie-Ecke zu...
Ist das euch passiert?
Ja, na klar.
Gab es Zeitungsartikel oder sowas?
Tatsächlich.
Oder nur Internet, so ein paar kuriose Geschichten?
Ja, eher Mund zu Mund wurde weiter getratscht. Aber durch die, ja, also ich finde, durch die Buchausstellung konnten wir uns einfach mit geradem Kreuz positionieren. Also da sind Bücher von Daniel Leganza, von Mausfeld, von Bernd Senf, aber eben natürlich auch innere Kinder, gewaltfreie Kommunikation, Achtsamkeit, Tierleid reduziertes Essen. Also wir versuchen, Frieden fängt für uns schon auf dem Teller auch an. Also das heißt nicht, dass wir alle Veganer sind, überhaupt nicht, aber dass es schon einen bewussten Umgang mit tierischen Produkten gibt, das ist uns schon wichtig. Also jeder kann in seiner Küche kochen, was er möchte, logischerweise. Aber in der Gemeinschaftsküche ist es überwiegend vegan. Oder bei Festen hat man dann quasi, dass man das beschildert, ne? Das war eine Ecke, dass man sichtbar hat, was pflanzlich ist und was nicht pflanzlich ist.
Also der Wandel, wenn man so Projekte hast, wie du es hast, ne, dann entstehen diese Projekte ja aus einer Reflexion mit der alten Gesellschaft. Ja. Also diese Gesellschaft, in der wir leben, also die will ich eigentlich gar nicht mehr. Viele Menschen machen irgendwelche Projekte gerade. Das ist wie Pilze aus dem Boden schießen sich Projekte. Aber sie haben alle etwas gemeinsam, was die Politik gar nicht sieht. Die Politik sieht Klimawandel, aber die Bewegungen sehen die Umwelt als ausschlaggebendes, mit dem, in der sie in Harmonie eigentlich leben wollen. Das heißt nicht, dass jetzt alle Veganer, Vegetarier oder sonst was, das ist damit auch gar nicht gemeint, aber dass man nicht mehr in dieser Überflussgesellschaft lebt. So, das ist das. Und dass man in Berührung kommt mit dem, was man auch zu sich nimmt, also isst. Wie auch mit dem, was man an Arzneimittel, wenn man Arzneimittel dazu sagen sollte, ne, zu sich nimmt. Wie man Wunden heilt, wie man Krankheiten heilt, was auch immer. Und da gibt es ganz viele Menschen, die dazu ein neues Bewusstsein haben, dass sie sich angeeignet haben, auch oft autodidaktisch in Gruppen und so. Und sowas macht ihr ja auch. Also es ist ein alter grüner Gedanke, mit der Umwelt zu leben, sie nicht zu zerstören. Das ist eigentlich 80er, 70er Jahre der Grünen. Das ist eigentlich das urgrüne Fundament, das ja heute mit Füßen getreten wird. Und wo man heute sagt Klimawandel und man meint eigentlich irgendwas Komisches. Und das ist eigentlich das, was ihr macht, ne?
Ja.
Also ihr versucht auch gleichzeitig, dass die Menschen verbundener mit der Umwelt leben.
Absolut. Und tatsächlich ist es so, es gab eine alternative Szene in Nordfriesland, auch vorher logischerweise schon, aber ich kannte sie noch nicht von meinen Kindesbeinen an. Aber als wir mit dem Projekt gestartet sind, wurden wir echt mit offenen Armen empfangen, was Heilpraktiker in der Umgebung angeht, Osteopathen, Lehmbauer, aus ganz vielen, auch Zimmerleute, die relativ viel mit Naturfaserdämmstoffen arbeiten. Und ja, wir haben echt ein schönes Netzwerk inzwischen geschaffen, was gut tut und was auch den was gute Gespräche hervorruft und was wie man ins Positive gehen kann.
Ja, dadurch, dass man sich mit der Natur auch verbindet und zwar auf kooperativer Art und Weise, nicht auf ausbeuterischer Art und Weise, dass man so eine Kooperation möglichst mit der Natur eingeht, das gibt einem ja auch ein ganz anderes Bewusstsein. Das Bewusstsein des Einzelnen, der das macht, das wird ja ganz anders. Es ist ja entgegengesetzt zu dem, was wir alle machen. So, Kapital ist ja Kapitalsysteme sind Ausbeutersysteme, machen wir uns nichts vor. Da wird der Mensch irgendwie in seinen Produktionskräften verkauft und verkauft auch noch seine Seele dafür, um noch mehr Geld zu bekommen. Und das Gegenteil macht er ja. Also das lehnt er ab. Wie geht ihr denn mit Geld um? Was macht ihr finanzwirtschaftlich so für euch? Versucht ihr da neue Wege zu gehen? Oder andere Wege zu sehen? Oder seid ihr neugierig auf andere Wege?
Wir versuchen auf jeden Fall solidarische Prinzipien zu nehmen, dass diejenigen, die mehr haben, mehr geben. Und ansonsten, ja, versuchen, also haben wir natürlich ein Finanzkonzept erarbeitet und das funktioniert. Und das ist, versuchen wir eigentlich möglichst wenig Fokus in den Ganzen reinzugeben. Zu Anfang war die Idee mal mit Parallelwährungen, ob das nicht einfach schön wäre, aber man kommt. Es ist nicht so einfach. Also wir lassen uns inspirieren, wenn da noch Menschen mehr Ideen haben, aber es ist tatsächlich, ja, versuchen wir einfach solidarisch damit umzugehen, mit dem Thema Geld, sowohl in der solidarischen Landwirtschaft als auch im Gemeinschaftsprojekt. Aber dass man jetzt eine Parallelwährung in Gang schieben könnte da oben bei uns, die Problematik ist ja, das Geld aus dem Nichts zu schaffen, dürfen wir ja nicht.
So, nee, das dürft ihr nicht. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und ein ganz, ganz umfangreiches Thema, das zu machen. Dafür seid ihr auch noch zu wenige, um da jetzt zu sagen, wir machen jetzt, was weiß ich, den nordfriesischen Taler oder irgendwie so etwas und den führen wir jetzt ein für unsere Produkte, gleichzeitig natürlich auch mit dem Euro und so weiter. Und da gucken wir mal nach, wie das Ganze funktioniert und so. Das können wir vielleicht später machen, wenn ihr was weiß ich, wie viel auch immer, seit 50, 60 oder 100 Leute.
Eine Sache fällt mir tatsächlich noch dazu noch ein. Also wir haben leider für den Geländekauf auch einen Kredit für aufnehmen müssen. Mhm. Aber so what ist halt so. Die ganze Welt saugt sich voll mit Krediten. Und wenn alles wächst, nur die alternativen Projekte nehmen sich keine Kredite auf, ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll. Aber wir haben tatsächlich durch die Genossenschaft, also durch die Organisationsform Genossenschaft, haben wir das Glück gehabt, zumindest den Kredit kleiner zu halten, weil man hat die Möglichkeit, investierende Genossen zu einzusammeln oder dass Menschen uns unterstützen können, indem sie investierender Genosse sind. Und das hat tatsächlich auch gut geklappt für die Übergabe. Das ist schön.
Ja, Wesentliche bei solchen Sachen ist zu akzeptieren, dass man noch mit einem Bein in der alten Gesellschaft steckt. Das ist wichtig. Man will zwar raus, aber das geht nur Step by Step. Die meisten scheitern daran, dass sie sagen, nein, nie wieder die alte Gesellschaft, jetzt machen wir das und dann geht alles den Bach runter. Das muss man auch Step by Step machen, um sich unabhängig zu machen. Das ist wie mit Kindern. Wenn Kinder aus dem Haus gehen, können die nicht von heute auf morgen sofort in die Selbstständigkeit, also in die Selbstständigkeit ihres eigenen Lebens. Dann muss man noch ein bisschen, der Sohn bringt dann die Sachen noch nach Hause und will sie gewaschen haben oder man kommt am Wochenende und schläft noch zu Hause, die Suppe war so schön, wie auch immer, aber das bei vielen auch nur Step by Step und das ist bei solchen Projekten ebenfalls der Fall. Das kann man nur Step by Step machen, ne?
Ja, und es ist tatsächlich auch so, ich glaube, man darf sich da auch nicht so doll drüber ärgern. Das hat natürlich begrenzt viel Spaß gemacht, dieses Bauleitverfahren in Gang zu bringen, was knapp 30.000 Euro gekostet hat für diese 6 Bauplätze und dann telefoniert man mit irgendeinem Bodengutachter, der einem erzählen möchte, dass er noch ein weiteres Gutachten braucht für irgendwelche Dimensionierung von Schmutzwasserleitung, egal. Wo man nur denkt, Alter, das ist echt begrenzt notwendig, aber man muss, für uns ist halt jetzt so schön, wir haben jetzt die Baugenehmigung und damit können sie uns auch nicht mehr ans Bein pinkeln. Das ist, also die kann man einem ja nicht mehr wegnehmen. Und wenn man alles nur ohne offizielle Genehmigung gemacht hätte, wäre ja auch möglich gewesen. Die Wahrscheinlichkeit, ob einen irgendjemand anscheißt oder ob einen irgendjemand diffamiert damit, wäre ja vielleicht gar nicht groß gewesen. Aber dann ist man immer in diesem Risiko, theoretisch rückbauen zu müssen. Und jetzt haben wir einfach die Möglichkeit geschaffen, indem wir doch noch ein Stück das alte System mitgehen, überall ein bisschen, dass man aber andersrum auch Planungssicherheit und auch die Sicherheit für Wohnraum halt schafft quasi.
Das nützt euch ja nichts, wenn ihr das auf eigene Faust gemacht hättet, ohne rechtliche Handhabe. Und dann kommt der Staat oder die Gemeinde und sagt dann irgendwann, und dann wohnen da schon 15 oder 20 Leute. Damit würdest du ja die ganze Hofgemeinschaft zum Explodieren bringen. Dann wäre alles kaputt.
Genau. Und ich glaube, wenn man einmal irgendwo mal ein Zirkuswagen steht, das ist kein Problem. Aber wenn jetzt 15 Zirkuswagen da stehen würden und nur ein Wohnhaus, das passt dann nicht so ins Verhältnis. Also von daher.
Bist du quasi der Chef von allem? Also irgendeiner muss ja den Kopf hinhalten.
So, nee, also,
rechtlich betrachtet.
Ja, tatsächlich, rechtlich betrachtet. Also wir entscheiden ja in der Gruppe.
Im Kollektiv,
genau. Und das ist tatsächlich, da sind wir auch an unsere Grenzen gestoßen. Ja. Das wollten wir gerne in die Satzung mit reinkriegen. Weil wichtig ist ja, dass das Gelände vergemeinschaftet ist. Aber es ist in Deutschland nicht möglich, dass man sagt, man ist mit einer als Gruppe entscheidet man. Es muss tatsächlich ein Vorstand her, der dann quasi den Kopf hinhält.
Ja.
Ich habe es ja die letzten 5 Jahre gemacht, weil die letzten 5 Jahre lief es buchhalterisch quasi über mich. Und die nächsten mindestens 5 Jahre machen Katrin und Marie das jetzt. Also ich bin...
Also da bist du jetzt raus.
Ich bin jetzt raus quasi aus der Nummer, aber wir wollen das ja eh auf, oder wir tun das ja eh, dass wir das auf Augenhöhe entscheiden.
Also Rotationsprinzip, ne? Also mal macht's der, dann der, dann der. Das ist, glaube ich, auch eine kluge Entscheidung.
Ja.
Damit der eine, naja, das ist für die Machtverhältnisse auch ganz gut. Und so kriegt man die anderen Leute auch wieder in eine Verantwortung und müssen das auch mal machen. Das ist eine ganz gute Sache.
Ja, also großes Dankeschön an Katrin in diesem Falle, weil sie auch die bei dem ganzen Genehmigungsverfahren, sowohl was das Bauleitverfahren angeht, als auch die Genossenschaftsgründung, hat sie ja sehr, sehr viel tapfer sich das organisiert und dem hingegeben quasi. Da sind ja viele Gemeinderatssitzungen und so weiter, um diese Grundlage jetzt zu schaffen. Und jetzt haben wir die Grundlage halt tatsächlich, haben wir geschafft.
Was muss man mitbringen, um Mitglied zu werden, um in der Dorfgemeinschaft auch eine Wohnung zu haben? Was muss man mitbringen?
Schön wäre, wenn man freidenkend ist, aber eben nicht in der Empörung verharrt. Das ist erstmal, wäre schon mal gut. Dann eben einen relativ bewussten Umgang mit tierischen Produkten und dann Lust haben, sich auch zu entwickeln, also sich zu reflektieren und zu entwickeln und Lust haben auf Gemeinschaftsprojekt, logischerweise, Lust haben auf Nordfriesland und ja, alles andere, also wenn du jetzt von harten Fakten, also von Geld oder so...
Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine wirklich nur, was der Mensch aus seinen eigenen Ressourcen mitbringen muss.
Genau.
Also das aus sich heraus mitbringen muss. Das mit Geld, das ist einerlei.
Genau, da findet man im Zweifel auch Lösungen.
Ja, das ist, genau. Das denke ich auch, viel wichtiger ist, dass dort Menschen reinkommen, die zu der Idee passen.
Genau.
Zu der Idee der Entfaltung, des Freigeistes, des Friedens, des Natur, der Naturumwelt, sich verbinden wollen mit dem Ganzen und so und das nicht als Ausbeutungsprinzip betrachten oder so. Also ihr braucht keine Manager, die da jetzt irgendwie zack, 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 da so durchgehen und alles nach oben justieren. Sondern ihr braucht Menschen.
Wir brauchen Menschen, wenn sie ein bisschen handwerkliches Geschick hätten. Das ist auf jeden Fall
immer von Vorteil,
muss aber natürlich auch nicht. Aber das ist gern gesehen, weil man ja immer auf dem Gelände irgendwo was zu tun hat.
Finden bei euch große Partys auch statt? Macht ihr große Partys einmal im Jahr?
Das Erntefest gibt es jedes Jahr, das Sommerfest gibt es jedes Jahr und Geburtstage, runde Geburtstage natürlich größer. Wir haben zwei Seen auf dem Gelände. Um den einen haben wir uns einen richtig schönen Rundweg, also die sind tatsächlich schon stark eingewachsen und haben einen Rundweg gesägt. Und mit dem Holz, was daraus rausgekommen ist, haben wir eine richtig schöne Feuerstelle gemacht. Also eine große mit Naturzaun rundherum. Und ja, da kann man mit vielen Leuten feiern. In der Partyhütte kann man mit knapp 70 Leuten feiern. Die hat die Dorfjugend, das haben meine Geschwister mit ihrer Clique damals aufgebaut. Und ja, konnten wir so übernehmen. Also eine Tanzfläche, stört keinen da unten.
Weit weg von anderen Gesellschaften, also anderen Dörfern oder so.
Genau, das ist das letzte Ende vom, also wir sind zwar mitten im Dorf, aber es ist ein langes Gelände nach Süden hin und also aus dem Dorf raus und am letzten Ende vom Gelände, da steht die Partyhütte, da stört's niemanden, wenn es dort laut ist. Und die Feuerstelle ist nicht weit entfernt davon. Der Rundweg um den Teich, dort sind auch viele Plätze geschaffen, wo man einfach es gut aushalten kann. Also Bänke sind, kleine Sitzplätze, Sitzgelegenheiten. Ja, und zu den Partys, die ergeben sich. Es ist schön. Es ist auch schön, die fangen meistens nachmittags um 3 an, dass eben auch für die Kinder was dort ist und gehen dann Open End. Und der Unterschied, also sowohl elektronische Musik auf einer Tanzfläche als auch am Lagerfeuer mit Trommeln und Singen und Musizieren. Da bin ich nicht der Initiator, absolut nicht, aber ich freue mich immer total, wenn das da ist quasi.
Gibt's bei euch auch so christliche Sachen? Also vielleicht auch im Gedanken schon vorbereitet darauf, wenn einer mal kommt und sagt, wir brauchen hier eine Kirche?
Also spirituell geht schon ein bisschen was, aber rein also an eine alte Katholik, also an einen alten kirchlichen organisierten Glauben.
Traditionell
gibt es
katholisch
keinen,
und so, ne?
Gibt's
aber
keinen.
Frei kommen und sagen, du, wir interessieren uns auch nicht für diesen ganzen Krempel da, wir wollen was ganz anderes in die Richtung, wir wollen eigentlich eine freie Kirche bauen und jeder kommt da rein. Also für die Zukunft, mit 8 Leuten lohnt sich das ja nicht.
Also ich meine, die Welt ist ein reines Wunder, also das kann ich, also dass das alles durch per Zufall entstanden sein soll, kann ich oder können wir uns alle nicht vorstellen. Also von der Warte her, es ist eine total große Dankbarkeit, dort überhaupt hier sein zu können auf dieser Welt und das irdische mitleben zu können. Und jede Pflanze, jedes Tier ist ein einziges Wunder. Es ist einfach schön.
Gibt es auch so Männerabende, Frauenabende? Nee, das, sowas das lasst ihr euch gar nicht mehr ein, ne?
Doch, tatsächlich, also jetzt nicht in der Regelmäßigkeit, aber haben wir tatsächlich zu Anfang mal gemacht, dass es auch einen Männerabend bewusst gibt. Es gibt ja auch Themen für Männer oder für Frauen gegenseitig. Mhm. Also war gut, ist tatsächlich ein bisschen eingeschlafen, aber warum nicht?
Warum nicht, ne? Und diese LGBTQ-Sache und so, seid ihr darauf eingestellt oder ist das nie ein Thema?
Also ist kein Thema. Also
ich woke auch nicht so, ne?
Also nein. Also es darf jeder kommen, wer möchte. Also für uns ist die Hautfarbe egal oder das Alter oder also wir sind ja bewusst generationsübergreifend. Also wenn jemand tatsächlich in seinem Körper sich total unwohl fühlt und lieber das andere Geschlecht sein möchte, ja, dann soll er machen. Das ist
aber alles ohne Dogma.
Aber sowas von. Also ja. Komplett ohne Dogma.
Ja. Was sind so Ziele, die ihr noch habt? Was sind so oder Projekte, die ihr jetzt angehen wollt oder die noch verwirklicht werden wollen?
Na, auf jeden Fall das Baugebiet jetzt und dann eben nach und nach dieses ganze Gelände mehr und mehr zum Erblühen bringen quasi. Also die Menschen in ihrer Entfaltung, also das tun sie ja selber, aber das die Basis schaffen, dass die Menschen sich entfalten können und dass das Gelände erblüht quasi.
Mhm.
Und ja, das wird, glaube ich, das tut es ja schon die ganze Zeit und es wird Stück für Stück weiter tun.
Wird immer größer, ne?
Also einfach dadurch, dass die Baumschule sich immer verkleinert. Die Baumschule reduziert sich ja jedes Jahr. Also das alte
Erbe vom Papa,
genau,
verkleinert sich immer mehr.
Er ist jetzt ja Pächter von uns. Vorher waren wir Pächter von ihm. Jetzt ist er Pächter von uns. Mhm. Und ja, reduziert sich halt immer mehr. Und in 5 Jahren ist es wahrscheinlich ganz zu Ende quasi. Und dann haben wir das ganze Gelände. Wir haben immer genug zu tun mit den Dingen, die wir dazu bekommen. Also dementsprechend stört es überhaupt nicht, dass er da auch noch weiter wurschtelt.
Ihr habt auch eine Homepage. Kannst du den Namen nennen von der Homepage?
www.hofgemeinschaftinnordfriesland.de.
Und da kann man nachgucken so ein bisschen, was ihr so macht. Da sind auch viele Bilder bei.
Genau. Und wer Interesse hat, einfach mal eine E-Mail schreiben. Dann haben wir noch ein relativ langes, also 10 Seiten, Eckpunktepapier, auch noch mit sehr, sehr vielen Infos. Und man kann gerne vorbeikommen. Es gibt Führung mindestens einmal im Monat. Der Freitag ist eh immer offen für alle Interessierte, also wer einfach mitmachen möchte. Und wir haben, wenn jemand wirklich Interesse hat, in die Gemeinschaft zu kommen, ist ja wichtig, dass man auch mal da ist und sich kennenlernt.
Ja, ihr habt ja auch so Möglichkeiten, dass der mal ein Wochenende kommen kann.
Genau.
Oder sie oder beide zusammen, genau. Wer auch immer. Ne, dass sie sich da, wie auch immer, wie ein Hotel nicht, aber die dann da einfach da übernachten können auch.
Genau, also das Gemeinschaftshaus hat 4 Zimmer und davon hat René 2 Zimmer. Er baut sich gerade in der Halle eine Wohnung aus. Dementsprechend haben wir im Gemeinschaftshaus 2 Zimmer, die für Gäste sind. Das sind ja auch das Gästezimmer von uns allen quasi, aber eben auch für Projektinteressierte kommenden. Und wir haben die Hütte am Teich, die wirklich traumhaft ist mit zu 3 Seiten Wasser. Und dort haben wir Airbnb-Gäste, also ein bisschen Ferienvermietung haben wir auch als Einnahmequelle. Also man kann auch einfach nur Urlaub machen bei uns. Oder eben, wenn Interessierte sich anmelden, dann blocken wir die quasi für den Zeitraum.
Nutzt ihr viele Dinge, um Einnahmen zu generieren? Also ihr müsst ja irgendwie wertstabil bleiben oder
genau.
Finanziell müsst ihr ja stabil werden oder stabil sein.
Genau, also wir vermieten oder verpachten Gebäude, also dass wir Lagerräume und so verpachten. Mhm. In der Hoffnung natürlich, dass wir sie irgendwann auch alle selber nutzen. Und
an die Bauern wahrscheinlich, so Lagerräume oder
überall. Ja, die werden ja jetzt tatsächlich erst frei. Also vorher haben wir ja quasi immer nur das gemietet, was wir gebraucht haben. Und jetzt ist es andersrum, jetzt sind wir die Vermieter und die Baumschule zieht sich immer weiter zurück. Jetzt haben wir das Glashaus, das ist so 200 Quadratmeter groß, schon schön zentral auf dem Parkplatz oben, bietet sich gut als Seminarraum an, weil das auch thermoverglaste und eine Heizmöglichkeit da ist. Mhm. Und dort haben wir jetzt die Hälfte von verpachtet an auch einen Vater aus der Kindergartengruppe, der macht dort in Bio so Sprossen und Keimlinge, was ja sehr lecker und gesund ist. Und die andere Hälfte haben wir quasi für uns als Seminarraumort quasi behalten. Und ähnliches Spiel findet dann mit weiteren Hallen und Schuppen statt.
Können vielleicht auch andere Seminarleiter da hinkommen?
Absolut, na klar.
So aus der Bewegung, es gibt ja genügend in der Bewegung, die irgendwie Seminare machen können oder die Einführung in Natur, Kräuter essen oder was auch immer machen können. Groß genug ist das, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Wie groß ist der Raum ungefähr?
Also die 240 Quadratmeter, das ist insgesamt schon noch quadratisch, aber wir haben jetzt eine Hälfte quasi abgegeben, auch erstmal auf 2 Jahre mit dem Wissen, dass wenn der Seminarbetrieb stärker anläuft, dass er dann quasi in ein Foliengewächshaus umziehen müsste, dass wir die Erweiterungsmöglichkeiten für den Seminarbetrieb halt haben. Und ja, übernachtungsmäßig ist halt noch ein bisschen begrenzter, sag ich mal. Im Sommer mit Zelten ist kein Problem. Wir haben einen richtig schönen Zeltplatz uns abgepflanzt, auch eine Streuobstwiese dort gepflanzt. Aber im Winter ist natürlich schwieriger mit Zelten.
Kann man da vielleicht ein kleines Friedensfest hinbauen? So als Möglichkeit, so irgendwie Pax Terra Musica in Kleinformat.
Ja, absolut.
Oder vielleicht sogar in dem Format, in dem es gerade ist, irgendetwas.
Absolut, also die... Ich habe beim Pax Terra Musica tatsächlich echt ein paar Jahre mitgeholfen und das hat echt richtig Spaß gemacht. Oder macht auch immer noch. Inzwischen bin ich
Projekt. Hast jetzt mehr Arbeit damit, ne? Mit
genau,
dem Hofprojekt hast du mehr Arbeit.
Genau, und mit 2 kleinen Kindern ist das einfach tatsächlich. Ich bin noch jedes Jahr dort auf dem Pax, das auf jeden Fall, aber dass man jetzt ganzjährig das mit organisiert und mithilft, das schaffe ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber na klar, das wäre da oben auch möglich. Es ist natürlich ein Haufen Arbeit, aber wenn man mehr Menschen hat, die Lust dazu haben, wäre es toll.
Hat man ja auch mehr Helfer.
Auf jeden Fall.
Und dann Pax Terra Musica hat sich ja auch aus aus freien Helfern zusammengesetzt und die haben dann ziemlich viel daraus gemacht. Das ist ja heute ein Markenzeichen im Grunde. Pax Terra Musica ist ja eine Marke geworden.
Absolut.
Jedes Jahr.
Und es ist ja auch nicht, dass man in Konkurrenz dazu wäre. Es ist ja schön, wenn mehr sowas entsteht quasi.
Ist ja auch ein anderer Ort. Also Berlin ist Berlin und Nordfriesland ist ja ganz woanders.
Ja.
Das könnte man ja ganz anders aufziehen. Das müsste man ja nicht abkupfern oder irgendwie so. Also es ist möglich, auch irgendwelche Veranstaltungen dort zu machen. Die Stadt würde nicht durchdrehen oder so.
Nee, tatsächlich nicht.
Weil wir sind ja geframed als rechts oder als komisch oder als Schwurbler oder als sonst was mit unseren Einstellungen.
Also ich kenne jetzt tatsächlich nicht konkret, wer die Entscheidung dort fällt, aber auf jeden Fall ist es so, dass der Bürgermeister oder auch der gesamte Gemeinderat uns inzwischen ganz gut akzeptiert hat. Also wir sind zwar unterschiedlicher Meinung und unterschiedlicher Ansicht bei vielen Dingen, aber es gibt auf jeden Fall schon eine gegenseitige Wertschätzung und man kann sich da vernünftig begegnen und wir haben einfach auch die Freiheit und das Go von denen quasi, ne? Das ist angenehm.
Weil ihr ja eine Lebensgemeinschaft seid und nicht eine Demonstrationsgemeinschaft, eine Widerstandsgemeinschaft, sondern eine Lebensgemeinschaft, die versucht einfach aus den Erfahrungen und aus den Erlebnissen und aus dem Wissen, was sie hat, einen anderen Lebensentwurf zu leben. Das ist ja das, was ihr macht.
Genau, und tatsächlich können sie eben das Aushalten, das Leben und Leben lassen, im Prinzip können sie, kommen sie ganz gut mit klar, das ist ganz schön.
Also, das liegt an der Natur der Friesen, die sind sehr ruhig, und sehr behäbig, sehr langsam.
Und wir ja auch, also wir lassen sie ja auch machen, wie sie wollen, das ist ja auch völlig okay. Aha. Und trotzdem gibt es ja auch noch genug Überschneidungen, also das ist ja nicht, das passt.
Die, wie würdest du die Leute nennen, Mitbewohner oder wie heißen die für euch? Gibt es gar kein Wort für, ne?
Nee,
also die Menschen, die da die Lebensgemeinschaft, die kommen aus ganz Deutschland.
Ja, tatsächlich ja. Also wir kann ich ein bisschen aufzählen, wir sind ja noch nicht so viele. Also Katrin und René kommen beide aus Mecklenburg-Vorpommern, waren aber tatsächlich vorher schon ein paar Jahre in Nordfriesland. Bettina und kommt aus Baden-Württemberg. Joana aus Rheinland-Pfalz. Und Marie, Claudia, meine Frau und ich, wir kommen alle aus Nordfriesland. Mhm. Habe ich jemanden vergessen? Svenja kommt auch aus Nordfriesland.
Ja, also.
Ein bisschen, also teils
quasi. Also teils halt, ne? Ja. Also offen für alles, sozusagen. Fürs ganze Land wäre das was.
Also man muss das natürlich tatsächlich mögen. Also es ist im Sommer richtig fantastisch, jetzt gerade Sommersonnenwende. Die Sonne geht ja richtig spät unter und richtig früh auf. Also das merkt
man. Also Friesland ist sehr flach, flaches Land.
Ja.
Da sind nicht so die Berge.
Nee.
Muss man wissen. Es ist ein flaches Land, deswegen ist der Sonnenuntergang sicherlich und der Aufgang wahrscheinlich genauso schön.
Das macht tatsächlich echt was aus, ob man in Berlin ist oder in Nordfriesland, ähnlich wie ob man in Nordfriesland oder in Schweden ist. Mhm. Die Tage sind im Sommer echt, das ist traumhaft, dass man abends um 10 noch baden gehen kann oder so. Aber es ist natürlich im Winter auch rau. Da kann man auch mal
Wind, ne?
Durch den Wind und das Nasskalte, es ist nicht so richtig, dass man jetzt 3 Monate Schnee hätte oder so. Es ist, ja.
Schmuddelwetter.
Genau. Also mich stört es überhaupt nicht, aber das ist halt, muss man dazu sagen, das wäre falsch, wenn man sagen würde, das gibt's nicht.
Aber es gibt den Bonus mit Asthma und Heuschnupfen und so weiter. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn man jetzt so nah wie du das erzählt hast, 20 bis 30 Kilometer zur See, da hat man schon Seeluft.
Absolut, ja klar.
Das ist schon gesundheitsfördernd.
Und man kann sich's auch drin muckelig machen im Winter, ne? Also die mit Holzöfen ist auch schön.
Ja, ja, klar.
Also wir haben nicht nur Holzöfen, aber es ist halt schön im Wohnzimmer vom Ofen zu sitzen.
Mhm. Das ist. Was würdest du als besonders erstrebenswert und lebenswert in der Gemeinschaft benennen? Wo würdest du sagen, das ist eigentlich das weswegen? Der Hauptgrund, der Hauptkern.
Der Hauptkern würde ich ganz klar sagen, dass man halt mit ähnlich gesinnten Menschen dort zusammen was selbstverantwortlich aufzieht. Also dass man sich selber organisiert, aber eben auch nicht ja interessante Gesprächsthemen führen kann und nicht jedes Mal bei Null irgendwo anfängt. Und das ist wirklich, ja, wirklich schön.
Und mir dann diffamiert wird von anderen, die jetzt gar nicht, die nur Fernsehen gucken und denken, sie müssen jetzt den anderen diffamieren, weil der ist ja jetzt rechts, der Fernseher sagt, dieser Mensch ist rechts.
Genau, und das, ja, das gibt's halt intern nicht, das ist halt schön. Und da kommt man eben weiter, da kommt man halt ins Tun, ins Positive, statt, ich meine, klar verfolgen wir auch das Weltgeschehen, aber der Fokus ist mehr im Sinne, wie wollen wir leben quasi.
Und das hat auch viel mit Gesundheit zu tun. Also wenn ich Gleichgesinnte neben mir habe oder wenn ich nicht Gleichgesinnte neben mir habe, wo ich mich ständig erklären muss und so weiter, das macht den Menschen auch krank.
Ist auf jeden Fall energieziehend.
Und das, was ihr macht, macht den Menschen auch gesund oder hält ihn vitaler. Ist kohärenter, wie das dann der Mediziner sagen würde. Das Kohärenzgefühl ist viel ausgeprägter. Und so muss ich mich ja gar nicht erklären. Ich muss auch nicht irgendwie mein Weltbild irgendwie in Frage stellen lassen, weil das ist bei jedem akzeptiert.
Ja, und es ist ja auch nicht mal, dass es bei jedem exakt gleich ist.
Das muss, nein, das muss das es ja auch gar schlimm.
Nicht. Genau, das muss es ja auch überhaupt gar nicht. Ja. Aber man muss nicht darum kämpfen. Also das sowieso nicht. Aber also man muss nicht bei Null anfangen. Wir brauchen nicht, dass es geopolitische Interessen gibt, dass es von allen Seiten, das ist einfach klar. Und da braucht man nicht so stark den Fokus hinlenken, das ist ganz schön. Aber andersrum ist es auch schön, dass es eben klar ist, ne? Dass man kann ja bei einzelnen Entscheidungen auch durchaus unterschiedliche, man, wie sagt man denn das, wenn die einen halt total davon überzeugt sind mit menschengemachtem Klimawandel und sich total
sehr extremistisch würde ich das nennen oder fundamental. Ganz fundamentalistisch denken und so weiter und gar nicht darüber nachdenken, dass man ja jetzt mit einem Menschen diskutiert. Das heißt, ich höre mir seine Meinung an und er kann mir, meine Meinung hört er sich an. Das ist ja eine Diskussion. Das heißt, in der einen Part ist, ich höre zu, der andere Part ist, ich rede.
Ja.
Und ich rede nicht den anderen in Grund und Boden, ah, das ist aber meine, nein, und ach, das machst du wieder, oh je, und so weiter. Das wäre fundamentalist oder extremistisch.
Genau, schön ist da quasi
Gleichgewicht.
Genau, dass da Gleichgewicht ist. Aber andersrum ist auch schön, wenn man zu Entscheidungen kommen möchte, ist es natürlich auch, ich meine, klar ist Energiesparen sinnvoll, aber es ist andersrum auch so, es geht, glaube ich, noch so viel an anderen freie Energiemöglichkeiten, dass wir uns nicht unnötig einengen müssen. Das ist, glaube ich, auch schon klar. Ich meine, die Natur haut immer raus. Und man guckt, wie viel Äpfel ein Apfelbaum schmeißt oder wie viel Samen ein Grashalm schmeißt. Die Natur ist ja in der Fülle quasi, auch mal im Mangel, aber in der Regel in der Fülle. Und das ist schon schön.
Ja, sie gibt in der Fülle aus. Also wie du so schön mit dem Apfelbaum gesagt hast, der Apfelbaum macht ja nicht nur diese Äpfel, sondern vorher sind es die Blüten, dann kommen die ganzen Insekten, vornehmlich die Bienen und so weiter, alle Blütenstäuber kommen dann ein. An der Wurzel sind viele dran und so weiter. In der Baumrinde, das sind ja Milliarden, in Wirklichkeit Milliarden von Kleinstlebewesen auch, die dieser Apfelbaum am Leben hält. Und wenn du davon 100 hast oder 50 oder 30 Bäume, wie auch immer, dann tust du ganz schön viel eigentlich schon für diese Umwelt. Du machst schon sehr viel dafür. Und wenn du dann den Überfluss siehst, aber selbst nicht im Überfluss lebst, das heißt, oh, der Baum, der muss jetzt aber noch einen Apfel mehr haben und noch mehr und das und so weiter, oder du quetscht aus den Bienen den Honig heraus, was die Imkertheorie ja ist, so, dann wird das Ganze wieder eine ausbeuterische Tätigkeit. Aber das ist nicht der urgrüne Gedanke. Der urgrüne Gedanke ist ja, die Natur gibt mir etwas, aber ich gebe auch etwas zurück.
Ja.
Ne? Das Zurückgeben kann schon sein, dass ich sie einfach so akzeptiere, wie sie ist, und nicht fälle, nicht töte, nicht, was weiß ich, drei Bisons abschlachte, damit die nächsten drei Jahre gesichert sind und so weiter. Was wir ja machen, die Ausbeutung.
Absolut. Und da ist es natürlich tatsächlich wieder, das ist ein Punkt, der, ja, da kann schon ab und zu Reibung führen, weil wir leben ja in der Kulturlandschaft. Ist ja leider einfach noch so. Und es ist nicht alles ein Permakulturgarten, wo wir alle nur ernten, sondern es ist tatsächlich ja, betreiben wir ja auch Gemüsebau, Anbau. Und wenn im Gewächshaus die Tomaten von Läusen stark befallen werden, dann bin ich jetzt, also ich ernähre mich tatsächlich pflanzlich, aber da hört bei mir die Liebe zu den Tieren dann doch auf. Also da mache ich eine Brennnesseljauche und sehe zu, dass die Läuse wieder wegkommen oder holen Marienkäferlarven, dass sie die aufgefressen werden. Also, oder wenn man einen Mäusebefall hat oder so. Man ist dann plötzlich in der Realität. Also es ist nicht, in der Stadt ist es einfach, da geht man einfach dann in Bioladen und kauft pflanzlich ein. Aber wenn man das selber macht, dann merkt man dann doch, okay, man ist in der Berührung mit der Umwelt und mit den Tieren und muss dann auch tatsächlich mal eine Hege, würde ich sagen, betreiben. Also ich glaube, in Schleswig-Holstein bin ich jetzt kein Fachmann, aber ich glaube 10.000 Rehe oder so geschossen. Ich meine, wir wollen die Rehe auch nicht, also dass sie das ganze Gemüse leer fressen. Es liegt bestimmt auch daran, dass es keinen natürlichen Feind gibt. Also bin ich offen in dem, wie man damit umgeht. Mhm. Aber grundsätzlich, ja, es ist eben, man wünscht sich sehr viel Tierwohl. Und das versuchen wir auch so gut es geht umzusetzen. Aber es ist eben andersrum auch so, wenn wir jetzt Eier, es ist auf jeden Fall gewünscht, dass Hühner gehalten werden auf dem Gelände. Haben wir bisher noch nicht. Aber dann natürlich zu einem Niveau, dass die Hühner auch brüten dürfen, weil sie wollen ja natürlicherweise brüten. Und dass die zur Hälfte kommen dann ja meist Hähne raus, dass die Hähne mit aufgezogen werden. Und dann in dem Moment, wo sie anfangen sich zu hacken, dann gehört eben auch dazu, wenn man ein Ei isst, dass auch mal ein Hahn leider in so einen Topf kommt oder als Katzenfutter wird. Also das ist natürlich auch so. Also rein so flexibel, so frei müssten die Menschen, die dann zu uns kommen würden, eben auch sein. Also jeder Veganer ist total herzlich willkommen. Aber es ist nicht so, dass man ganz um Tiere töten umhin kommt. Also theoretisch
um
muss man
Natur, um das natürliche Verhalten der Natur an sich.
Ja, natürlich.
Drumherum kommt. Ne? Was machst du, wenn du Getreide irgendwo einlagerst und plötzlich kommen die Mäuse?
Genau.
Und fressen dir die Hälfte weg. Du denkst aber an deine 20 Leute, die dann da sind und die hatten schon was verplant. Und was machst du jetzt? Du stellst Mausefallen auf.
Hilft nun mal nichts. Ja. Im Gemeinschaftshaus machen wir das mit Lebendfallen, aber auf dem Acker. Wir haben das Glück, dass wir bisher noch nicht so weit gebracht wurde, dass man in der Überlegung sein müsste, ob man Gift streut. Das wollen wir absolut nach Möglichkeit nicht. Aber ich wüsste gar nicht, wie. Ich glaube, im Moment würde ich eher eine Ernte dann nochmal sausen lassen. Aber keine Ahnung, letztens ist mir, das ist auch ein unschöner Moment, aber darf man ruhig teilen. Auf dem Dachboden von der Halle ist mir eine Taube an die Wand geflogen. Also als ich da hochgegangen bin, ist eine Taube an die Wand geflogen. Und dann lag sie da zu, aber war noch lebendig. Das habe ich mir ein paar Stunden immer wieder angeguckt, ob sie sich berabbelt. Aber hat sie nicht. Ja, denn habe ich den Weg gemacht und habe sie plattgehauen und beerdigt quasi. Und das sind keine schönen Momente, aber gehört irgendwie auch dazu. Also finde ich das.
Ja. Ich finde, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Es gibt sehr viele Naturliebhaber, die aber ein Märchen draus gemacht haben, weil unsere Gesellschaft das auch hergibt, dass wir ein Märchen draus machen können, weil wir holen uns ja einen Schnitzel von so, wir holen uns eine Keule von so und uns, wir haben gar keinen Bezug mehr zu dem wirklich lebendigen Lebewesen. So, und wenn man das erlebt, und das erleben sehr, sehr viele, die in Naturbasis leben, dass dann plötzlich der Fuchs kommt. Was machst du denn dann, wenn, so, dann spannst du ein Netz über die Hühner und so weiter. Aber was machst du, wenn ein Loch gräbt? Und er hat seine Kumpels mitgebracht. Und die töten ja alles bis zum Letzten und essen nur eins und so. Ne? Was machst du dann? Du musst diesen Fuchs erledigen. Was machst du, wenn ein Wolf kommt?
Jo.
Du hast gerade zwei Babys drei Babys in der Gemeinschaft und die essen auch Babys. Das weiß man. Da muss man jetzt nicht blauäugig sein und sagen, oder in einer Märchenwelt leben. Was machst du? Natürlich holst du dir ein Gewehr oder eine Falle oder sonst was. Oder holst dir professionellen Rat und die fangen an, die musst du ja nicht töten. Ne? Aber du musst dich damit auseinandersetzen, und das ist der springende Punkt, dass du Teil der Natur geworden bist. Das heißt, die wirkt auch auf dich zurück mit der Antwort, die sie hat und nicht mit dem, wie du sie denkst. Du kannst philosophisch denken, wie du willst über die Natur, aber rein praktisch ist die Natur so, wie sie ist, friss oder stirb.
Ja,
das ist immer noch ein Teil der Natur, da darf man nicht sagen, ist aber nicht oder so. Doch, das ist so. Und wer den Vorteil nimmt, der nimmt sich den, weil er nämlich Hunger hat. Und die meisten Lebewesen leben nur nach ihrem Hungerinstinkt, tagtäglich. Und machen das. Schlafen sie ein bisschen und so weiter. Aber das ist ein wichtiger Teil innerhalb der Natur, mit der man sich auseinandersetzen muss, wenn man in der Natur lebt. Auch wenn man Veganer ist. Veganer, also ich selber bin Vegetarier und meine Pflegetochter ist Veganerin. Meine Frau möchte gerne Veganerin, aber die ist dann auch noch Vegetarierin. Und ich setze mich seit über 15 Jahren damit auseinander, wie dies und das und jenes, und ich bleibe bei vegetarisch. Weil ich auch so denke, so ähnlich so wie du das gerade gesagt hast. Es gibt Dinge, die sind, wie sie sind, ob du es willst oder nicht. Du kannst auch aus dem Menschen nicht irgendein Wesen machen, das er nicht ist. Du kannst auch nicht aus der naturgewordenen Lebendigkeit etwas anderes machen, als sie ist. Du musst sie so definieren, wie sie da sind. Das nennen wir dann Naturwissenschaft. Versuchen, das herauszufinden. Aber das ist wichtig, dass man sich da nicht eine Fantasie herbei wünscht, die am Ende das ganze Ding zum Einsturz bringt. Man muss Realist bleiben, ne?
Das ist einfach so, genau. Und man wächst ja auch mit den Aufgaben. Also das kann man auch alles nicht planen, ne? Das kommt mit der Zeit und. Und dann handlungsfähig dem gegenüberstehen. Und natürlich ist auch mal was, das mit der Taube hat echt keinen Spaß gemacht. Aber das gehört dann irgendwie ein Stück weit mit dazu quasi.
Wir haben, also ich wohne so in einem Dorf, wir haben da so einen kleinen, am Dach so einen kleinen Vorsprung, da sind gerade so Vögel, die nisten dann da drin. Und dann habe ich neulich gesehen, wie sie im Nachbargarten einen Falter gefangen hat und umgebracht und dann ins Nest gebracht hat. Die hat diesen Falter bestimmt 2 Minuten lang versucht zu kriegen, ist immer wieder entwischt, dann wieder in der Luft, dann wieder so und so weiter. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, dass sie das Gleiche macht wie meine Katze, wenn meine Katze einen Vogel fängt. Sie ist, dieser Vogel war genauso gierig dahinterher, hat genauso dieses Leben brutal vernichtet, wie meine Katze einen Vogel vernichtet und ihn dann nach Hause. Die bringt ihn ja nachts dann manchmal auch in die Wohnung rein. Oder die Maus, die muss ich dann, hab dann auch Leben fallen und so, ne. Versucht das auch nicht so. Bin immer ganz happy, wenn ich die lebendig fangen kann. Und so, aber, diese Brutalität, ist intrinsisch in der Natur. Die Natur ist an sich immer ausbeuterisch. Das heißt, ein Lebewesen beutet das andere auch wiederum aus. Also ein Lebewesen zu essen, ist eine Ausbeutung des Lebewesens. Das ist nun mal Fakt.
Wobei,
das ist aber Natur, das ist normal.
Wobei natürlich die Natur auch im Einklang ist.
Also, ja, die also ist im die, Gleichgewicht, die versuchen Gleichgewicht.
Es gibt ja tatsächlich, es gibt immer genug Amseln, gibt immer genug Regenwürmer, obwohl die Amseln in Fülle Regenwürmer futtern. Also es gibt ja doch irgendwie immer ein Gleichgewicht. Also es ist ein schönes Wunder, was man da erleben darf quasi. Und ansonsten, ich finde den Satz von Reinhard May so schön mit die Achtung vor jeder Kreatur als höchsten Wert. Und wir bringen tatsächlich, das tun garantiert auch nicht alle bei uns im Projekt, aber egal, also wir bringen tatsächlich die Fliegen und die Spinnen raus und meine 3-jährige Tochter macht das inzwischen alleine. Also wenn sie irgendwo eine Fliege sieht, sucht sie sich einen Becher und ein Pixiebuch und läuft da lange hinterher, bis sie gefangen hat und bringt sie raus. Das ist
bei Spinnen auch?
Bei Spinnen auch, ja.
Hast du also keine Angst davor?
Nee, das ist nur, wenn man das erlebt, wenn die Eltern Angst vor Spinnen haben. Ja. Die,
zack, geht das los.
Meine Tochter hat keine Angst vor Spinnen. Das ist, weil wir sie einfach immer ganz ruhig, wir sprechen mit der Spinne, sagen, wir bringen dich jetzt raus. Und das ist irgendwie schön, das so weiterzugeben. Und mir wurde damals noch beigebracht, wie man Fisch tothaut, weil irgendwie Angeln dazugehört quasi. Und das
ja, an der See.
Also ist ja auch okay, aber würde ich ihr jetzt, glaube ich, nicht beibringen. Mhm. Ich daher, wie man Gemüse anbaut.
Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Jan Sönksen.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut.
Jetzt erst recht.